Die lange Pause ist vorbei. Staffel 1 liegt lange, lange hinter uns. Ein heißer Sommer liegt dazwischen. Und wir geben damit auch offiziell das Konzept Staffeln auf. Ab jetzt gibt's uns alle 2 Wochen. Versprochen. Und wir haben die lange Pause dafür auch ordentlich genutzt. Wir haben ganz, ganz viele Bücher gelesen, die wir dir hier jetzt nach und nach vorstellen wollen. Los geht's mit Schwerer Kost, die Erschöpfung der Frauen. Naja, wir verpacken das natürlich wie immer interessant für dich und erzählen dir, was uns besonders gut gefallen hat, was wir gelernt haben, wo unser Tellerrand ein bisschen weiter geworden ist und dass wir neue Worte gelernt haben. Sei also gespannt und viel Spaß beim Hören. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara. Willkommen zurück. Barbara, hallo.
Christina, wir haben es geschafft. Ich habe mich sehr lange gesperrt. Ich gebe es zu. Also es war eher ich. Du hast immer gesagt, Barbara, wann machen wir denn jetzt echt eine neue Folge? Ich habe jetzt ein Buch fertig. Barbara, ich habe jetzt schon ein zweites Buch gelesen. Barbara, wenn wir das jetzt nicht machen, dann drehe ich durch. Hier liegen schon 3 Bücher mit Notizen. Ich kann nicht mehr.
Ich möchte dir jetzt bitte sofort von diesen Büchern erzählen. Und dann haben wir uns aber darauf geeinigt, dass du mit einem Buch anfangen kannst. Und ich aber so lange warten muss, bis du es fertig gelesen hast.
Wir sind einfach so effektiv.
Ach was, wir quetschen halt wie Sand zwischen die Erbsen. Also man versucht halt in jede Lücke noch irgendwas reinzuquetschen. Ich zum Beispiel lesen. Ich habe gerade noch, als ich den Kleinen ins Bett gebracht habe, währenddessen gelesen. Ich habe ja schon mal erwähnt, ich habe ihn gut trainiert. Der schläft bei Licht ein.
Du bist so schlau. Du bist so schlau, dass ich dann nicht drauf gekommen bin.
Und natürlich, das dir.
Man muss die bei Licht, die muss man, oh Gott. Mhm.
Aber das Buch, über das wir heute sprechen, bei dem habe ich das auch versucht tatsächlich, einfach so beim Einschlafen begleiten, zu lesen. Aber ich war zu erschöpft. Das ist kein Scherz. Also ich habe das Buch angefangen und ich dachte, wow, das ist alles so schlau. Und es geht um die Erschöpfung der Frau. Das reimt sich sogar. Und du weißt ja, Pumuckl sagt, wenn es sich reimt, dann ist es gut. Und trotzdem dachte ich dann so, ich möchte auch nicht noch über Erschöpfung lesen. Drum bin ich sehr froh, dass du das gemacht hast für uns, Barbara.
Ich habe mich da durchgeackert. Die Erschöpfung der Frauen, wieder die weibliche Verfügbarkeit von Franziska Schutzbach, stelle ich heute vor.
Wie hast du das Buch für dich entdeckt?
Also, das liegt schon echt lange in meinem Regal. Und dann haben wir diesen Podcast gestartet. Und dann war ich der Meinung, boah, das müssen wir auf jeden Fall besprechen. Und dann habe ich es mir nochmal bestellt. Und jetzt habe ich letztens aufgeräumt und habe das alte Exemplar auch nochmal wieder gefunden. Jetzt habe ich ein Exemplar, wo sehr viele Seiten geknickt sind und mit Markern drin rum. Und eins, das ist noch fabrikfrisch.
Das heißt, du bist so eine Art Superfan mit Schlafmangel.
Nee, ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Es war wahrscheinlich wieder mal irgendwo, wurde drüber berichtet und dann dachte ich, das ist ja ein Megatitel, das brauche ich. Das erklärt mir jetzt vielleicht mal, warum ich so erschöpft bin.
Möchtest du uns noch kurz was zu der Autorin erzählen, bevor du uns erklären kannst, ob tatsächlich dir erklärt wurde in dem Buch, warum du oder warum wir alle so erschöpft sind?
Ich habe mich diesmal sogar auf die Frage vorbereitet, Christina. Du guckst mich jetzt ein bisschen so an, als würdest du das dann machen müssen. Aber nein, 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 nein. Genau, mal gucken, ob mein Gehirn das noch zusammenbekommt. Franziska Schutzbach hat eine ganz spannende Vita. Warte mal, also sie hat sehr jung ihren Sohn bekommen, mit 22 schon. Das hat so, war so der erste Bruch in ihrer Biografie. Und dann hat sie da so ein bisschen struggled, sich in das Kind durchzubringen und hat sich dann bei Gender Studies eingeschrieben. Dachte, das wäre irgendwie was Gutes, können wir ja mal machen. Und da war sie auf jeden Fall goldrichtig aufgehoben und hat eine steile Karriere hingelegt.
Gut, dann steigen wir jetzt mal ein. Ich meine, der Titel, der sagt ja schon einiges. Wieder die weibliche Verfügbarkeit ist der Untertitel. Und es geht um die Erschöpfung der Frauen. Und ich habe es mir auch bestellt in der Hoffnung, dass es mir erklärt, Ich meine, darüber haben wir schon so oft gesprochen, das ist nicht immer nur, das ist kein, nicht immer nur, es ist kein individuelles Problem, dass wir erschöpft sind, sondern es ist ein System, in dem wir erschöpft sind.
Ja, genau. Es ist das System, in dem ständig Erwartungen und Ansprüche an uns gestellt werden, die wir vorauseilend gehorsam erfüllen. Denen wir uns, da sind wir uns noch nicht mal bewusst, was wir da alles tun. Deswegen erklärt sie es auch sehr genau, was wir da alles tun. Und am Ende sind wir völlig ausgelaugt und kaputt von diesem System, was uns aber total dringend braucht. Und ganz am Ende hat sie auch ganz tolle Lösungsvorschläge. Ganz konkrete, tolle Forderungen, die man stellen kann, damit das mal besser wird. Also auch sehr radikale. Das ist vielleicht jetzt auch nicht so leicht umsetzbar, aber dass man eine Vision davon bekommt und sich nicht für immer verloren im Hamsterrad fühlt.
Ja, je länger wir diesen Podcast machen, desto mehr bin ich für radikal. Insofern schieß los, Barbara. Warum sind wir so erschöpft und was ist das für ein Hamsterrad, in das wir alle wie die Lemminge reinspringen?
Weil ich es so gerne mache, fange ich wieder mit der Geschichte an.
Yes.
Und mit unseren Freunden der Aufklärung.
Mhm.
Da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Vielleicht kann ich es ja auch ein bisschen kurz machen. Genau, also Mann ist das Subjekt, die Frau ist das Objekt, was sich am Subjekt orientiert. Das haben die uns ja alles eingebrockt. Aber der originelle Gedanke in dem Ganzen ist, also dass das männliche Subjekt ist autonom und souverän, hat natürlich überhaupt gar keine Abhängigkeiten zu niemandem, weil das ist ja so souverän. Aber das ist sehr lustig. Da kommen wir dann zu Adam Smith, einem Nationalökonom. Vielleicht hast du schon mal von ihm gehört. Der fing auch als einer der ersten an mit dieser These, das Individuum sollte sich auf seinen Profit konzentrieren. Und dann ist der ganzen Wirtschaftskette geholfen. Wohlstand für alle regelt sich daraus. Der Markt regelt das selbst. So, danke dafür. Von ihm kommt auch dieses, also nicht von ihm, aber darauf begründet, dieses Tickle-Down. Wenn es den Erfolgreichen gut geht, dann kommt es auch irgendwann bei den Ärmeren und Benachteiligteren an.
Und wegen dem glauben wir den Scheiß immer noch? Und Christian Lindner?
Genau. Und das Lustige ist, der lebte sehr lange Zeit seines Lebens bei seiner Mutter.
Ah, der war das. Ah, den hast du schon mal erwähnt. Ja, an den kann ich mich sehr gut erinnern.
Ja, die hat ihn versorgt und umhegt und ihm das Essen hingestellt, damit er diese Theorien von, nein, das männliche Subjekt braucht überhaupt gar nichts. Nichts braucht das. Das braucht braucht niemanden, dem ihm Essen kocht, die Wohnung sauber hält, die Wäsche wäscht und mal in den Arm nimmt, wenn die Theorie noch nicht so schön formuliert ist.
Hm. Das erinnert mich wieder an dieses eine Bild, diesen Comic, wo zwei Frauen vor einem Gemälde stehen und die eine sagt zur anderen, jetzt wo ich weiß, dass der kostenlose Kinderbetreuung hatte, ist irgendwie auch gar nicht mehr so beeindruckend. So eine Art kleiner Running Gag in meinem kleinen, verrückten Hirn.
Ja, und nachdem wir ja da jetzt schon über Wirtschaftstheorien sprechen, Kapitalismus, über den reden wir so gerne. Das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen, da komme ich vielleicht auch ein bisschen zu schnell hin, aber der Kapitalismus basiert ja quasi darauf, dass der Mann als Subjekt alleine arbeitet und seine Ziele verfolgt, aber das darauf fußend, dass er umsorgt wird vom Objekt Frau, und zwar umsonst und unsichtbar. Mhm. Auch darüber haben wir schon oft gesprochen. Aber was ich da neu dran fand, dass der Kapitalismus quasi auch dieses Versprechen hat. Also, okay, du musst dich jetzt in diese kalte Arbeitswelt hineingeben und dich völlig verausgaben, aber wenn du dann wieder rauskommst und zurückkommst durch deine Wohnungstür, dann ist da jemand, der kümmert sich um dich und um deine Kinder und ums Essen und du hast da Zweisamkeit, die du konsumieren kannst, einfach so. Ist alles da. Das ist ganz schön. Also für die eine Seite.
Für umsonst.
Auf magische Art und Weise ist das plötzlich da. Und das hat man auch immer noch. Studien sagen irgendwie, dass Männer eher auf Zweisamkeit aus sind und auf gemeinsam Zeit verbringen mit der Frau. Überraschenderweise wollen aber Frauen eher allein sein. Die müssen sich nämlich ausruhen von dieser ganzen Zweisamkeit, die sie ständig produzieren müssen.
Da denke ich auch gerade so an so 50er-Jahre-Ehefrauen, die dann, bevor der Mann nach Hause kommt, die Kittelschürze gegen das schicke Kleid tauschen und nochmal die Augen schminken und dann das leckere Essen auf den Tisch stellen. So, und jetzt, mein Schatz, nach all den wenigen kleinen Dingen, die ich ja ein bisschen im Haushalt gemacht habe heute, habe ich mich eigentlich nur erholt für dich heute, damit ich jetzt total toll, gespannt zuhören kann, was du Tolles erzählst von deinem spannenden Arbeitsalltag im Büro.
Genau. Und das ist dieser Teppich, auf dem wir uns da befinden. Hm. Der ist für manche schön kuschelig, für uns sehr hart.
Und jetzt lass mich raten, in dem Moment, wo wir sagen, wir möchten auch noch arbeiten, kommt der ganze Bums einfach nur obendrauf.
Genau. Oh, jetzt bist du hier schon weiter in meinen Punkten. Ich habe mir doch einen Ablauf gemacht.
Ja, kleines Eichhörnchen.
Du springst jetzt hier direkt. Vielleicht hätte ich mir auch einfach keinen Ablauf machen dürfen. Das kenne ich ja schon bei dir, ne?
Ja, weißt du, ich stelle mal Fragen, die du dir nicht vorher überlegt hast.
Doch, hier, das ist ein schönes Zitat von ihr. Nimm dir nicht selber, was du eigentlich geben sollst. Also ja, das ist die Erwartung an uns Frauen. Wir sollen das alles geben. Wir dürfen das aber nicht für uns selber nutzen. Anteilhabe und Subjekt zu sein und sowas alles. Was passiert, wenn wir da auch mitmachen möchten? Also wir dürfen da mitmachen. Aber dann müssen wir natürlich, ja, der Bums kommt obendrauf. Zusammengefasst. Du hast das so gut zusammengefasst. Dann müssen wir halt schauen, okay, also du darfst Karriere machen, aber dann musst du trotzdem nett sein, aber nicht zu nett. Und du musst aber auch trotzdem Frau bleiben, aber nicht zu weiblich. Und du musst eigentlich auch trotzdem Mutter sein, dann in der zweiten Schicht und all das. Und ach so, ja, und jetzt ist auch noch dazu gekommen, wahnsinnig sexy, durchtrainiert.
Ah, und erfolgreich. Ich habe das Gefühl, ich müsste, aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ich müsste in einem pastellfarbenen Powersuit, leicht oversized, so ein bisschen 80er, 90er Jahre, müsste ich irgendwie an die Börse gehen mit irgendwas. Entrepreneur-mäßig. Aber don't call me Mompreneur, call me Girlboss. Oder so. Wobei, ich glaube, für Girlboss bin ich auch eh schon so alt und ich müsste dann auch ein Baby auf dem Arm haben, so ganz kleines. Das heißt, wir müssen versuchen, gleichzeitig eine Subjektrolle für uns zu erkämpfen und dann aber auch noch Objekt sein. Also wir sollen ja auch schlau sein, aber trotzdem immer noch genug Kapazität zum Zuhören haben.
Ja, genau. Und gut, dass du es erwähnst. Das ist nämlich auch das Erschöpfungspotenzial im Job. Dass wir ja nicht nur all diese Dinge beweisen müssen ständig, uns und all diese Rollen, die wir erfüllen müssen, sondern wir leisten auch noch, also als ob das zu Hause nicht reichen würde, arbeiten wir auch noch, hier machen wir noch diese ganze Beziehungsarbeit auf der Arbeit. Also wir sind diejenigen, die dann an die Geburtstage denken und die fragen auch, Mensch, du siehst ein bisschen blass aus, ist bei dir alles in Ordnung? Und all das wird halt zusätzlich noch auf der Arbeit geleistet.
Barbara, das erschöpft mich.
Ja.
Ich habe heute eine sehr nette Mutter aus der Schulklasse getroffen beim Eisessen und habe ihr erzählt, dass wir diesen Podcast machen und hat sie gesagt, feministische Bücher, da kann ich aber immer nicht so viele lesen. Da werde ich immer so wütend. Und ich so, gut, wir sollten mal einen Kaffee trinken gehen. Das Gefühl kenne ich. Irgendwie reizt mich das Buch total, vor allem die Zwischenüberschriften, die ich mir hier gerade anschaue. Sexuelle Verfügbarkeit, die Ursachen des schlechten Selbstvertrauens.
Ja, darf ich da bitte drüber sprechen? Die Ursachen des schlechten Selbstvertrauens.
Oh, sehr
darf
gerne.
Darf ich da kurz noch mal reingrätschen? Das liegt nämlich daran, also das fand ich auch ganz spannend, dass man, dass Kinder schauen sich an, okay, wie funktioniert denn das mit den Eltern? Was ist die Rolle der Eltern? Wie verhalten die sich in dem Gefüge und was bedeutet das für mich? Wenn ich jetzt als Mädchen sehe, meine Mutter macht die ganze Zeit Arbeit, die ist aber überhaupt nicht anerkannt und die ist auch nicht bezahlt und sie wird deswegen macht man sich auch ein bisschen über sie lustig. Was sagt das über mein eigenes Selbstwertgefühl? Dann verinnerlicht man quasi dieses, okay, meine Mutter ist weniger wert, also bin ich wahrscheinlich auch weniger wert. Darüber hat einer der Begründer der Individualpsychologie schon in den 30er Jahren gesprochen. Alfred Adler oder Alfred Adler, ich weiß es nicht. Die weibliche Minderwertigkeit. Und er hat gesagt, das ist kein individuelles Entwicklungsschicksal, sondern gesellschaftliche Unterdrückung. Schon in den 30ern.
Und schau, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt da, dass in der Schülerzeitung von meinem Kind jetzt zum Abschluss der Grundschule auf der Witze-Seite folgender Witz stand. Halt dich fest, Barbara, an deiner Tischplatte. Mhm. Sagt der eine Mann zum anderen, sag mal, wie viel wiegt eigentlich deine Frau? Und sagt der andere, frag mich was Leichteres. Mir ist so die Kinnlade weggekippt. So. Aber meiner Tochter ist es sofort aufgefallen. Die hat gesagt, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Was ist denn das für ein Witz?
Schön. Und in der aktuellen Bachelorette-Staffel hat wirklich einer der letzten Kandidaten im Gespräch mit der Mutter gesagt, ja, happy wife, happy life.
So schaut's aus.
Einer der Sprüche aus der Hölle.
So wie mein Ex-Mann, liebe Grüße gehen raus, in einer heißen Phase unserer Trennung mal gesagt hat, wenn du einfach aufhören würdest zu mäkeln und zu motzen, dann wären wir doch glücklich.
Also dann wäre er glücklich. Und darum geht's ja, weil er ist ja das Subjekt und du bist das zu liefernde Objekt, was einfach, und jetzt kommen wir wieder zum Buch zurück, die Verfügbarkeit eingestellt hat. Und dann bricht alles zusammen. Wenn quasi die Frauen die Verfügbarkeit einstellen, deswegen reagieren Männer so heftig darauf, weil sie sich dann ihrer eigenen Verletzlichkeit und Unzulänglichkeit bewusst werden. Also sie sind ja davon abhängig, dass sich jemand um sie kümmert.
In dem Moment, wo du sagst, ich verlasse dich, kriegen die auf einmal nichts mehr auf die Reihe. Oder wenn du sagst, ich wasche die Wäsche nicht mehr, fällt ihnen ja wahrscheinlich auch erstmal auf, dass sie einfach zu wenig Erfahrung haben, um eine Waschmaschine zu bedienen.
Naja, es gibt halt dieses standardisierte Männlichkeitsbild, der starke, unabhängige Mann, nachdem sich bewusst oder unbewusst dann doch irgendwie alle ausrichten müssen. Dieser starke und unabhängige Mann ist aber halt auch nichts ohne die Care-Arbeit, die ihn umgibt. Und wenn er sich dessen bewusst ist, dann kommt hier die Wut und die Unterdrückung und die Zerstörung und überhaupt alles.
Die Frage ist jetzt, wer das schwache Geschlecht ist.
Genau, das ist nämlich auch ganz spannend. Da habe ich auch wieder ein Wort gelernt.
Oh, geil. Erzähl.
Homosozialität. Homosozialität. So, das geht darum, dass sich Männer an Männern orientieren. Also retweeten sich, Männer zitieren sich, Männer lehren die Werke von Männern, Männer finden sich gegenseitig einfach super. So unter sich. Frauen versuchen da irgendwie reinzukommen, indem sie dann irgendwelche Erwartungen, Erwartungen erfüllen, in der Hoffnung, dass sie dann auch mal Anerkennung bekommen, so wie die Männer unter sich ihre Anerkennung verteilen, dass sie davon vielleicht auch was abbekommen, weil die Männer sind ja die Torhüter zu Macht, Status, all dem, was wir haben möchten, was wir alles nicht bekommen. Also muss man da irgendwie über die Männer rangehen, so wie auch Emily Ratajkowski in My Body geschrieben hat. Auf jeden Fall orientieren sich die Frauen in diesen ganzen Bestrebungen sehr halt an der Gunst des Mannes. Für den Mann sind aber Frauen nur die Spiegel, die ihnen selber ihre Großartigkeit bestätigen.
Das heißt, du siehst eigentlich eine Frau, wenn du ein Mann bist, siehst du eine Frau nie als Vorbild?
Nein, natürlich nicht. Die soll dir bloß sagen, wie toll du bist.
Wann haben die das denn gelernt?
Ja, Das, ja, so. Aber wenn du das jetzt mal weiterdenkst, okay, sie bekommen ihre Großartigkeit, bekommen sie bestätigt durch die Spiegelung der Frauen, aber was passiert, wenn sie nicht gespiegelt werden? Sind sie dann noch großartig?
Oder sind sie einfach nur mittelmäßige Männer?
Du siehst, es ist alles ein bisschen verschränkt. Ah ja, und da, also mit diesem, hier die Männer fördern sich untereinander und orientieren sich nur aneinander und die Frauen versuchen irgendwie in das Game einzusteigen, sehr unerfolgreich, also unter großen Opfern. Das nennt der Soziologe Pierre Bourdieu das Patriarchat ohne Patriarchaten und ohne Patriarchen. Das ist quasi ein sich selbst verstetigendes System. Immer wieder, es ist ohne direkte Anweisung, repetitiert es sich.
Weil wir das alles internalisiert haben. Ich liebe internalisiert als Wort. Also wir haben es so verinnerlicht, dass wir es automatisch machen. Wir fühlen uns automatisch klein. Wir ordnen uns automatisch in ein männliches System ein. Und wir versuchen automatisch Girlbosses zu sein und stören uns nicht daran, dass wir dabei Girlboss und nicht Powerwoman oder Superhero-Woman, Heroes, Superheroes genannt werden, wo wir wieder bei Ann-Christine Klusti und ihrem Buch Süß wären. Eins meiner Lieblingsbücher aus der ersten Staffel. Ich weiß aber gar nicht, ob wir überhaupt jetzt noch von Staffeln sprechen oder ob wir einfach jetzt, ab jetzt einfach so durchfunken, die ja auch sagt, Potenzfeminismus versucht einfach nur das Spiel der Männer mitzuspielen, aber hat nicht sein eigenes Spiel. Also wir finden gar nicht unseren eigenen Referenzrahmen, sondern springen einfach in das gleiche Hamsterrad, müssen aber schneller rennen. Und dabei noch den ganzen anderen Bums hinterherziehen.
Genau. Wo waren wir stehen geblieben?
Das heißt, wo waren wir stehen geblieben? Wir mussten schnell den Videokanal wechseln, um uns auch anschauen zu können. Und hatten vorher darüber gesprochen, das Kapitel heißt, warum Emanzipation so viel Kraft braucht. Und zwar, wenn sie darüber schreibt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass wir die Spiegel sind für die Männer, in denen sie ihre Herrlichkeit sehen. Und wenn wir uns entziehen, dann gibt es nichts mehr, worin sie sich spiegeln können. Das heißt, selbst wenn wir starke, emanzipierte Frauen sind, müssen wir trotzdem immer noch diesen Objektstatus behalten und verfügbar sein.
Genau. Und sie rät, also nicht nur sie, aber das hat sie auch gelesen, dass man da nur rauskommt, indem man sich ähnlich wie Männer an Männern orientiert, sollte man sich einfach an Frauen orientieren. Mhm. Und sollte dann nur Frauen zitieren und sich auch kritisch mit Frauen auseinandersetzen. Also jetzt nicht nur bejubeln, sondern auch durch Kritik und Auseinandersetzung besser werden. Weil das tun Männer ja auch. Die sind ja auch durch den Wettbewerb werden sie ja auch besser und erfolgreicher. Und genau das sollten Frauen auch tun. Einfach aufhören, sich immer auf die Männer zu fokussieren und was man da erreichen kann und wie man sich da verhalten muss, sondern das unter sich ausmachen.
Mhm. Also wenn ich da auch ein Bonmot aus meinem Leben einwerfen darf. Ich habe ja im beruflichen Kontext mir lange sehr schwer getan mit Networking. Und denn Networking ist ja der Schlüssel zum Erfolg, wie wir alle wissen. Aber immer wenn ich dann auf so Konferenzen zum Beispiel versucht habe, mich an so einen Stehtisch mit dran zu stellen und mich vorgestellt habe und so versucht habe, Visitenkarten auszutauschen und mich über interessante Dinge zu unterhalten, ist es immer furchtbar schief gegangen. Also entweder ich stand an so einem Tisch, wo sich zwei Männer unterhalten haben und mich einfach nicht ins Gespräch gelassen haben. Und dann dachte ich immer, das liegt an mir, bis ich wirklich, also ich habe bestimmt, also da war ich über 30, wo ich gelernt habe, nein, es liegt an denen, die sind sehr unhöflich. Weil höflich wäre, ein Gesprächsthema zu finden, wo auch die dritte Person am Tisch irgendwie mitsprechen kann. Und die anderen Male, das ging eher dann so ins Private und auch ins ins Persönliche und nicht auf einer professionellen Ebene konnte man sich da unterhalten, sondern es war dann so, naja, wollen wir nicht mal auch
essen gibt's gehen? Doch zu.
Ja,
flirty.
Genau. Flirty, back in the days, Barbara, back in the days. Aber es ging immer wahnsinnig schief und ich dachte, ich bin mega schlecht in Networking, bis ich angefangen habe, mit Frauen zu networken. Also wirklich gezielt auf Frauen-Networking-Events zu gehen. Und ich habe auf einmal festgestellt, dass wir A, anders networken und B, dabei extrem erfolgreich sind, wenn wir es wirklich wollen und tun. Weil wir Frauen, und da verallgemeine ich jetzt total bescheuert, ja, aber wenn Frauen untereinander networken, ist es mir oft passiert, das ist nicht zu verallgemeinernd, richtig, dass zwar so eine Gemeinsamkeit gesucht wird, hast du auch Kinder, okay, arbeitest du in einem ähnlichen Bereich, okay, also man versucht so abzustecken, wo Ähnlichkeiten sind, das kann auch im Privaten liegen. Und wenn man dann merkt, wir sind uns sympathisch, dann sind alle Türen offen. Dann hat es auch, dann gibt es keinen Status, dann ist auch egal, in welcher Hierarchiestufe die andere Person ist. Frauen sind da wahnsinnig offen. Und oft ist mir hinterher erst aufgegangen, mit wem ich da am Tisch stand, mit wirklich wahnsinnig hohen Tierinnen sozusagen, die aber so unglaublich nahbar waren und die diesen Dünkelscheiß überhaupt nicht hatten. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und auch so als Ratschlag irgendwie sich an Frauen zu orientieren. Das klingt jetzt gerade wie die Erfindung des Rades, aber das ist ja das, was auch das System so oft sabotiert, dass wir Bündnisse schließen können, dass wir miteinander grün sind, dass wir uns solidarisieren können. Das ist ja nur nicht so richtig vorgesehen eigentlich in dem System, in dem wir leben.
Ja, also eigentlich hält uns das System extrem beschäftigt. Beschäftigt und mit all den Dingen, die jetzt direkt oder indirekt so von uns erwartet werden, die man halt so nebenbei noch zu erledigen hat. Oh. Also ich rede hier von Maintenance, die Haare, das Make-up, die Klamotten, meine Güte, was geht da für Zeit drauf? Und das nur, um irgendwie so einen Stand zu halten, ne? Und nur, um aus der Tür gehen zu können. Also ich meine, die Typen werfen sich ein T-Shirt über und fertig ist. Wenn die Haare nicht sitzen, kommt halt ein Cappy drauf. Was wir für ein Zinnober veranstalten, bloß um aus der Tür gehen zu können. Bloß um nicht blöd angeguckt zu werden. Bloß um nicht das Gefühl zu haben, oh, ich fühle mich total unsicher, weil ich bin jetzt nicht geschminkt, meine Augen sind klein und meine Haut fleckig. Und dann ist es ja auch, was ziehe ich denn an jetzt für den Anlass? Bin ich jetzt overdressed, underdressed? Die verschiedenen sozialen Gegebenheiten, was ziehe ich da an? Und wie viel zeige ich von mir oder wie wenig zeige ich von mir? Was ist professionell, was ist unprofessionell? Wie laviere ich mich da durch das soziale Geflecht? Und zwar, um möglichst wenig anzuecken. Also wir sind ja alle immer darauf aus, gut anzukommen, Bestätigung zu bekommen, weil wir uns das auch selber nicht geben. Wir könnten auch sagen, ich bin total super, so wie ich bin. Aber nein, es geht darum, okay, hier meine innere Checkliste, das habe ich alles gemacht. Und wenn ich jetzt unter Leute gehe, dann sagen die, oh ja, ganz gut. Oder zumindest sagen sie nichts Negatives.
Ja, weil du natürlich im Zweifel viel mehr auf der Waage liegst, auf der Waagschale und ganz anders bewertet wirst durch das öffentliche Auge. Aber da wären wir wieder bei diesem großen Hintergedanken, der sich bei mir wie ein roter Faden durch alle unsere Gespräche zieht, dass wir Frauen, wir sind so wurzellos, wir haben überhaupt keine eigene Geschichte, uns fehlen so die Role Models, uns fehlen so die Frauengeschichten einfach, die erfolgreichen, aber auch die kleinen Geschichten, die Heldinnen des Alltags, haha, aber dieses dass wir unsere Geschichten stärker teilen, dass unsere Geschichten erzählt werden, dass wir uns miteinander austauschen, dass wir unsere Themen nicht als peinlich erachten oder als irrelevant und dass wir müssen das dann eigentlich auch den Jungs weitergeben. Also ich denke gerade an so Bücher wie Good Night Stories for Rebel Girls, muss ich eigentlich meinem Sohn vorlesen, um ihm weibliche Vorbilder zu zeigen und zu sagen, guck mal, Vielleicht ist irgendwann mal diese Sportlerin dein Vorbild und nicht Ronaldo.
Peinlichkeit und Irrelevanz, da würde ich jetzt mal ganz kurz auf den Christina-Zug drauf aufspringen.
Ich bin der Zug und du bist das Eichhörnchen. Ich weiß nicht, was das für Bilder sein sollen, aber okay.
So, bevor ich es jetzt wieder vergesse. Genau, also zum einen, sie schreibt natürlich auch, super, auch ein Kapitel darüber, dass wir keine Wurzeln haben, dass wir keine Geschichte haben, die uns immer, die uns begleitet. Wir wissen nichts über die Errungenschaften von Frauen und über die Leistung. Wir denken ja immer, wir fangen von Null an, da gibt's ja nichts. Und wir müssen das jetzt alles erkämpfen, aber das haben ja schon Generationen von Frauen vor uns gedacht. Und dann dieses, dass du denkst, dass Themen, die wir haben, die wir besprechen, die uns interessieren, irrelevant oder peinlich sein können. In dem Buch geht es auch ganz viel um die verschiedenen Aspekte von Scham. Und wie wahnsinnig anstrengend dieses Gefühl ist, weil das ja daher kommt, dass man Angst hat, da irgendwo nicht reinzupassen. Und wir werden beschämt über unser Aussehen. Wir werden beschämt über unsere Sexualität. Wir werden auch beschämt über... wie sind wir denn jetzt als Mutter und wie, auf welche Arten und Weisen können wir denn als Mutter versagen? Da ist nämlich auch ein ganz großes Kapitel über Mutterschaft. Dass uns das quasi, dass das Gelingen des Kindes gibt quasi Auskunft darüber, wie fähig wir als Mutter sind. Und bei so einer Ausgangslage kann man ja eigentlich auch nur scheitern. Und das man sich doch mal vorstellen soll, man wird jetzt Projektleitung für ein Projekt, wo es eigentlich 30 Personen benötigt, muss man alleine machen. Und dazu wird einem auch noch gesagt, es ist keinerlei Fehlertoleranz, Scheitern ist unmöglich und alles am Wegesrand fällt auf dich zurück, schäm dich. Hast du nicht hingekriegt.
Ja, vor allem bist du keine schlechte Mutter, du bist ja vor allem ein schlechter Mensch. Du triffst die falschen Lebensentscheidungen, du bist zu stark überfordert. Überforderung im Kontext zu Elternsein im Allgemeinen halte ich für ein sehr falsches Wort.
Doch, kannst du sagen, Überforderung.
Ja, aber ich meine, Überforderung impliziert so eine Inkompetenz.
Wir sind in dem System überfordert.
Aber das impliziert so eine Inkompetenz. Aber... woher habe ich denn eine Kompetenz? Darüber haben wir schon so oft gesprochen. Wo genau bekommt man denn Elternkompetenz? So von 0 auf 100 sollst du jetzt Expertin sein oder Experte. Was für ein Bullshit. Und dann wird aber auch noch impliziert, dass die Frau automatisch in dem Moment, wo sie aus dem Kreissaal geschoben wird, praktisch die Expertin ist. Und der Mann, der kann ja nur versuchen, auch so ein bisschen mitzumachen oder mal Elternzeit zu nehmen. Aber hier mit diesen Errungenschaften der Frauen vorher, da wollte ich, kleines Eichhörnchen, dir nochmal hinterher hoppeln. Wie furchtbar frustrierend muss das für die Frauen sein, die jetzt eine Generation älter sind als wir und die, wir haben das gerade in den USA, die diese Schilder hochhalten. I can't believe I still protest against this shit. Die diesen ganzen Scheißdreck schon mal auf den Tisch gebracht haben, die dagegen gekämpft haben und die jetzt denken müssen, Mädels, das haben wir alles schon, warum ist das alles wieder weg und warum fangt ihr nochmal genau da an, wo wir schon waren? Das sind 2 Schritte vor und 3 zurück.
Ja, das ist dieser Backlash und darüber schreibt sie auch, dass all diese Errungenschaften, dieses, wir können jetzt offiziell mitmachen und so, aber das erzeugt nur neue Beschäftigungsmaßnahmen, damit wir halt nicht zu weit hochsteigen. So. Und das soll uns schön wieder runter. Okay, genau, ihr sollt jetzt, ihr meint, ihr könnt jetzt hier Beruf und Familie und überhaupt alles, aber dann auch hübsch aussehen und sexy aussehen und sportlich aussehen. Und auf jeden Fall, die Kinder müssen gut geraten sein und das Heim vorzeigbar. Und all das ist ja auch, um Frauen zu kontrollieren. Die unkontrollierbare Frau einzuhegen. Und das ist auch immer gekommen mit der Kontrolle über die Fruchtbarkeit. Und über die Gebärmutter. Weil wenn du die kontrollierst, dann kontrollierst du quasi auch die Frau. Weil dieses Ding als Mutter sein, und darüber schreibt sie auch, dass es so ein ambivalentes Ding ist. Du bist halt, es ist überhaupt mit nichts anderem vergleichbar. Das ist nicht wie so eine Arbeitsstelle, wo du dann sagen kannst, okay, Chef, jetzt reicht's mir, ich kündige. Sondern du bist halt zuständig und du bist pausenlos zuständig. Und du liebst ja auch dein Kind, aber du möchtest auch du selbst sein. Und wo findest du dich denn da, wenn du mit diesem ganzen Zeug allein gelassen bist? Und wenn da jede für sich immer das Rad neu erfindet und wieder neu anfängt mit, das ist aber mit Muttersein, ist aber ganz schön, das ist ja gar nicht so, wie es auf den Hochglanzbildern aussieht. Hm. Was soll das denn? Wie kann ich denn, wieso scheitere ich denn jetzt? Ich habe doch ansonsten schon alles geschafft. Ich bin doch hier mega erfolgreich in meiner Ausbildung und in meinem Job und so, und jetzt bin ich Mutter und jetzt kann ich das nicht? Worauf ich hinaus will, ist, dass das, dann kommt es halt wieder mit, okay, keine Verhütung und keine Abtreibung. So, dann wird halt wieder versucht, über den Körper der Frau Kontrolle zu erlangen. Oh Gott, hast du das gehört? Dieser eine Abgeordnete in den USA hat jetzt gesagt, also ich verstehe überhaupt nicht, die hier protestieren auf ihr Recht für Abtreibung. Die brauchen das überhaupt nicht. Die sind doch so dick und hässlich, die will doch eh keiner schwängern. Das heißt, er hat, also nicht nur spricht er Frauen das Recht, über Entscheidungen ihren Körper betreffend zu tätigen, sondern für ihn sind dann Frauen auch noch eingeteilt in, okay, das sind die guten, nützlichen Frauen, die sind hübsch und zugänglich und freundlich und fickbar, und der Rest...
Und weiß.
Die hässlichen Dicken, da ist er auch wirklich drauf eingegangen, ja, die sind so dick. So dick, die will ja keiner. Dick und hässlich und unfreundlich. So, die sind nichts wert. Oder was? Oder, also, das ist ja nur, die Frauen danach beurteilen, was sie irgendwie für ihn leisten, was sie ihm bereitstellen, was sie ihm zur Verfügung stellen. Und wenn da nichts ist, dann weg mit denen.
Women don't owe you pretty.
Und ganz ehrlich, das ist dasselbe Zitat wie Happy Wife, Happy Life. So. Das ist dann auch nur, okay, das ist eine gute Frau, wenn die freundlich ist und zugewandt und...
Und die Klappe hält.
Und nicht immer meckern und nörgeln.
Ja. Nein, aber was ist denn jetzt der Ausweg, Barbara?
Ah, gut, dass du mich das fragst. Nämlich die 4-in-1-Perspektive von der feministischen Soziologin Frigga Haug. Und jetzt halte ich fest.
Okay.
Unser kapitalistisches System hat nämlich eine krankhafte Fokussierung auf diese Erwerbsarbeit und auf die Wertschöpfung. Und danach richtet sich alles andere aus. Also wir sollen ja am liebsten den ganzen Tag arbeiten und wertschöpfen und so. Und sie sagt, das ist doch total Quatsch. Wieso richten wir es denn nicht danach aus, was uns Menschen gut tut? Ein ganz zentraler Teil davon ist die Care-Arbeit, die Sorgearbeit. Also wieso hat die denn nicht einen viel höheren Stellenwert? Und deswegen schlägt sie vor, geht man mal davon aus, dass man 8 Stunden schläft, dann hat man 16 Stunden am Tag Zeit, um Dinge zu tun. Diese 16 Stunden teilt man dann durch 4 und verteilt sie gleichmäßig auf die Erwerbsarbeit, die Sorgearbeit, die kulturelle Selbstverwirklichung und das politische Engagement.
Wow.
Jeweils 4 Stunden am Tag.
Aber das würde bedeuten, dass Menschen, die keine Kinder oder keine zu pflegenden Angehörigen haben, das wiederum der Gesellschaft zum Beispiel zur Verfügung stellen, diese Zeit?
Ja, dann kümmern sie sich halt um andere. Oder sie kümmern sich dann um die Kinder oder Angehörigen von Menschen, die gerade der Erwerbsarbeit nachgehen.
Das klingt genial. Das ist ja auch so ein bisschen wie die, ich finde, sehr geniale Ann-Christine Plus, die auch geschrieben hat, ne? Dass eigentlich wir ein System brauchen, was von den Schwächsten her gedacht ist und nicht von den Stärksten. Wie hieß das? Trickle-Down-Prinzip?
Trickle-Down, ja.
Trickle-Down.
Ja, genau.
Da wären wir auch ja bei dem, was in so vielen feministischen Büchern steht, dass Männer immer sagen, ja, aber wenn wir dann ist ja die Gleichberechtigung, kommt dann automatisch. Aber ich weiß nicht, wie lange wir jetzt noch auf Dinge warten wollen, die angeblich automatisch passieren. Und ich finde ja, also kein Schaden ohne Nutzen, haha. Wenn die Pandemie uns was gezeigt hat, dann ist es, dass zum dass vor allem in Deutschland die Leute nichts machen, wenn es kein Gesetz oder eine Verfügung dazu gibt. Ja? Setz eine Maske auf.
Ja, nee, kann mir keiner.
Du musst eine Maske aufsetzen.
Ja, okay.
Ja? Wir werden bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag werden wir diese schöne Welt verpesten, wenn niemand irgendwie Regelungspolitik macht. Und da können die Grünen so unbeliebt sein, wie sie wollen, wenn sie ein Tempolimit wollen. Da sind sie nicht die Einzigen übrigens. Das wollen eigentlich, will das die SPD auch. Nur Christian Lindner nicht. Der möchte schnell nach Sylt kommen. Und
Im Porsche.
Den lässt er sich nicht verbieten. Ein bisschen Spaß muss ja noch bleiben, wenn man schon verbrutzelt. Nee.
Ja, aber die Geschwindigkeit, die tickelt dann auch alle an alle anderen.
Ja, runter. Klar, das tickelt
in
down.
In Windschatten.
Ja, aber die Dinge kommen nicht von alleine und auch die Gleichberechtigung kommt nicht von alleine. Wir werden keine Gleichberechtigung haben ohne eine Quote. Und aber noch viel krasser, ich glaube, dass das System insgesamt nicht dafür geschaffen ist, dass es für Frauen funktioniert. Ich meine, wir stoßen immer wieder in unseren Gesprächen an die gleichen Eckpunkte. Ja, aber dann hast du immer noch nur 24 Stunden in deinem Tag.
Und individuell kann man das auch einfach nicht lösen.
Nein.
Wir müssen uns anderen Frauen zuwenden und die unterstützen, aber auch anderen marginalisierten Gruppen. Da gibt es ja so viele. Es gibt ja so viele. Ich habe einen sehr, sehr schönen Film auf Amazon Prime gesehen. Kann ich nur empfehlen.
Es gibt natürlich auch noch andere Streaming-Anbieter, wie zum Beispiel Netflix oder Disney Plus oder auch Sky.
Genau. habe ich alle abonniert, finde ich alle super, aber diesen einen Film habe ich da gesehen, Pride. Es geht darum, England in den 80ern und eine Gruppe von Schwulen und Lesben unterstützt die Minenarbeiter. So, sie haben nämlich festgestellt, okay, wir werden diskriminiert und laufen ständig in Gefahr, von Polizisten zu schikaniert zu werden, und die Gesellschaft möchte uns nicht. Und uns geht es da genauso wie den Minenarbeitern, die jetzt, eine andere Zielsetzung haben, aber den Weg haben sie gleich. Auch sie werden schikaniert und runtergemacht und ihrer Rechte beraubt. Und das macht der Film wirklich sehr, sehr schön und subtil und menschenfreundlich, dass man aufhören sollte, in seiner eigenen kleinen Gruppe zu denken und eher diese gemeinsame Erfahrung des Diskriminiertwerden in den Vordergrund stellt. Und die haben wir alle, außer diese wenigen, wenigen weißen Männer. Haben wir das doch alle. Und das ist auch das, was uns vereint. Und ich glaube, auch das ist das, was die Gespräche und das Netzwerken, das berufliche Netzwerken, was du erzählt hast, mit Frauen so einfach macht, weil wir alle die gleichen Erfahrungen haben. Also dann gibt es natürlich noch welche, die doppelte und dreifache Diskriminierungserfahrungen haben, unbesehen. Also natürlich. Trotzdem ist das halt eine Erfahrung, die einen prägt. Und das ist auch eine Erfahrung, wenn man die nicht gemacht hat, es ist auch ganz schwer, da Verständnis für zu zeigen. Und deswegen ist diese Veränderung auch so schwierig. Weil wie soll man jemandem, der noch nie Farbe gesehen hat, Farbe erzählen? Also wenn er immer nur schwarz-weiß sieht. Die Franziska Schutzbach hat übrigens auch Studien gemacht zu den Incels. Wollte ich jetzt auch nochmal drauf kommen.
Möchtest du kurz nochmal sagen, was ein Incel ist?
Involuntary Celibacy oder so. Also unfreiwilliges Zölibat. Das sind die, die sich im Internet in Trollgruppen zusammenfinden und wahrscheinlich auch in echt. Also Franziska Schutzbach hat da Studien zugemacht, die könnte das auch sehr viel besser erklären als ich. Und darüber schimpfen, dass die Frauen sich ihnen entziehen. Die stehen nicht mehr zur Verfügung. Und was soll denn das? Das ist ihr Recht als Mann. Das gottgegebene Recht als Mann, Anerkennung, Bewunderung und sexuelle Zuwendungen von Frauen zu bekommen. Das passiert nicht. Deswegen ist das die Schuld der Frauen. In diesem Umkreis gab es auch schon Amokläufe, Tötungen, all das Unschöne, weil die Frau nicht mehr verfügbar ist. Das ist dann halt der extreme Ausschlag dieser Bewegung. Und die kapseln sich dann halt auch ab. So, dann machen wir jetzt hier unsere Bewegung zu. Und dann lassen wir da niemanden mehr rein.
Da sieht man dann wieder, wie das alles so runter trickelt. Auch das Feeling von Gleichberechtigung, das trickelt bis in die kleinsten Inzelgruppen. Nicht. Nicht. Ja? Barbara, was machen wir jetzt mit diesem Buch? Würdest du sagen, es gibt eine Leseempfehlung? Und wenn ja, für wen? Wer sollte dieses Buch lesen? Braucht man irgendwelche Vorkenntnisse oder besonderes Spezialinteresse für bestimmte Dinge? Oder ist es nice to have, wenn man sich sowieso für bestimmte Sachen schon interessiert hat?
Also, der Grund, warum ich auch so dafür gewotet habe, dieses Buch jetzt am Anfang zu lesen, unserer zweiten Staffel beziehungsweise unseres neuen Sendebeginns, ist, dass einfach sehr, sehr viele sehr, sehr relevante Themen behandelt werden. Also, sie geht da vielleicht nicht immer so in die Tiefe, aber man hat einfach einen wahnsinnig guten Überblick. Und am Ende gibt sie auch noch eine Empfehlung ab, wie man es anders machen könnte. Also als politische Forderung.
Und das haben wir uns ja schon bei so manchem Buch gewünscht, dass hinten raus vielleicht nochmal so ein bisschen ins Konkrete geht.
Ja, und sie zitiert ganz tolle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Soziologinnen und Soziologen und was auch immer. Also da kann man sich dann auch nochmal, wenn man das dann spannend findet, das Zitat, kann man sich's rauspicken und holt sich dazu halt noch das entsprechende Buch. Also ich finde wirklich, das ist so ein sehr, sehr gutes Übersichtswerk.
Ist es sehr gut lesbar? Sie ist ja scheinbar das totale Gender Studies Brain. Schreibt sie sehr wissenschaftlich? Und da denke ich auch an die 2000er, da war wissenschaftlich Schreiben noch echt ganz schön verkopfter Kram. Oder kann man es gut weglesen?
Ich finde, sie ist auch unterhaltsam. Einen weiteren Punkt ihrer Biografie, den ich noch nicht erzählt habe, ist, dass sie sich zwischenzeitlich auch den Lebensunterhalt als Jazzsängerin verdient hat.
Okay. Okay, ich bin jetzt
auch Fan. Sie wollte nämlich auch eigentlich mal Musical studieren, aber dann ist sie schwanger geworden.
Oh.
Also die hat es schon auch drauf. Ich finde, das ist echt auch, liest sich auch schon gut weg. Also die Themen sind halt einfach deep. Also vielleicht jetzt so als Anfängerwerk wäre Women Don't Owe You Pretty einfacher für die 15-Jährige. Aber so als gestandene Frau.
Also so vom ersten Eindruck her würde ich jetzt sagen, es ist vielleicht auch ein sehr gutes Anschlusswerk an das Buch von Alexandra Zykunov.
Ja, das stimmt. Also es ist weniger so auf die 12. Es ist schon ausgewogener. Und also worüber ich jetzt gar nicht gesprochen habe, da berücksichtigt sie auch wirklich viele, viele Perspektiven. Also von POC und MigrantInnen und Queer und alles. Alles immer zu jedem Kapitel auch.
Es ist jetzt wirklich
schon. Du hast auch schon die Augen zu. Ja, wir sollten jetzt vielleicht mal aufhören.
Barbara.
Ich hatte noch so viel auf meinem Zettel.
So viel wie
kann
du
ich noch,
auch
kann ich noch Zettel. Eins? Kann ich noch eins?
Na komm, eins hat, noch.
Hat nicht so richtig mit dem Buch zu tun, aber da redet sie von der Luminosität von Frauen. Dass
was
da
ist
immer,
das?
Dass halt hier die ganzen Anforderungen und so, die an Frauen gestellt werden, also hier der Frauenkörper, der ist für alle sichtbar, der ist so öffentlich. Der ist so ein öffentliches Gut, wo jeder eine Meinung drüber haben kann. Und das ist die Luminosität. Und da musste ich sehr an Shining Girls denken. Hast du Shining Girls gesehen? Das ist eine Serie, die läuft auf Apple mit der wunderbaren Elizabeth Moss, die ja irgendwie immer diese heißen Eisen anpackt. Kurz nochmal ich würde jetzt mal verraten, worum es geht. Wer es noch sehen möchte, kann jetzt schon abschalten. Tschüss. Also das ist als ist irgendwie so ein Science-Fiction-Zeitreise-Krimi. Das hat mich angesprochen. Okay, es hat mich angesprochen. Aber letztendlich, und dann, als ich die letzte Folge gesehen habe, war es ein feministisches Meisterwerk. Es geht nämlich um einen Typen, der hat so ein Haus und mit dem kann er durch die Zeit reisen. Und der ist ein Massenmörder. Es werden immer Frauen ermordet. Und dann entwischen ihm aber zwei. Und die finden dann raus, dass all die Frauen, die ermordet wurden, waren kurz davor, einen großen Erfolg zu haben, also quasi auf dem Sprung. Erkenntnisse, Karrieresprung, was auch immer. So, kurz davor wurden sie umgebracht. Und die beiden, die entwischt sind, sind quasi dann in seinem Zeitstrudel mit. Also sie sind quasi nicht mehr in ihrer Zeitlinie drin, sondern bekommen mit, wenn er irgendwas verändert und sind plötzlich jemand ganz anderes und sind plötzlich Praktikantin. So. Und so, hä, wo ist denn jetzt alles hin? Wieso ist denn mir mein Leben komplett entglitten? Und es geht quasi darum, wie sich Überlebende von Gewalt fühlen. Mhm. Und was ihnen da genommen wird. Nämlich dieses Scheinen, dieses Leuchten, dieses auf eine positive Art. Das Leuchten wurde ihnen genommen.
Das sind sehr schöne letzte Worte für heute Abend. Und da kann man auch schön einschlafen, wenn man kurz nochmal über ermordete Frauen... Nein, Scherz. Das waren sehr schöne Worte. Das klingt nach einer guten Serie. Leider kenne ich jetzt schon den Turn.
Plot Twist.
Ja. Das war das Wort. Ich kann heute auch keine Worte mehr finden. Ich muss jetzt das große Ferienkind ins Bett tragen. Es ist vorm Fernseher eingeschlafen. Ich habe es einfach liegen lassen. Wer mich verklagen möchte, ich verrate euch einfach meine Adresse nicht. Aber es schläft ja. Es schläft.
Gut.
Vielleicht schneide ich das auch raus.
Mal rausschneiden.
Ja, ich glaube, ich schneide es raus.
Kannst du auch machen.
Ich glaube, ich schneide.
So ein schönes Wort.
Ja. Viele Sachen, die du heute erzählt hast aus dem Buch, haben mich auch erinnert an das Buch, das ich gerade lese. Butter. Mir fällt der japanische Name der Autorin gerade nicht ein. Aber es ist ein recht viel besprochenes Buch gerade, Butter. Aber viele Dinge, die wir heute besprochen haben, sind auch da in einer Romanform verpackt. Vielleicht sprechen wir auch irgendwann mal über Butter. Wollen wir auch mal über Romane sprechen? Sollen wir unsere Riesen-Community fragen, ob sie auch Interesse an feministischen Romanen haben?
Ja, so wie Shining Girls.
Ja, das ist Barbara. Das hast du im Fernsehen gesehen.
Nee, das ist ein Buch. Das ist ein Buch.
Das ist eigentlich ein Buch. Ach so.
Ja, das ist ein Buch. Und zwar von Lauren Beukes. Mhm. B-E-U-K-E-S. Ist eine Südafrikanerin.
Mhm. Ist eigentlich cool. Oh, cool.
Ja.
Mhm. Also sollen wir auch über Romane sprechen? Votet jetzt unter dem Video, schreibt uns auf Instagram, das ist unser einziger Kanal und ansonsten hoffen wir, dass wir uns ganz schnell wiederhören. Wir haben es zumindest geplant.
Ja, und wir danken allen, die uns in der Zeit geschrieben haben, wir sollen jetzt endlich mal wieder anfangen.
Ja, danke für den Arschtritt.
Wir haben uns so gefreut, dass uns jemand hört.
Wir haben 3 Fans. Also erzählt allen weiter.
Und wir sind nicht mit ihnen verwandt.
Nein, nein, nein. Mit niemandem verwandt. Also schon mit Menschen verwandt, aber Barbara, ich muss jetzt ins Bett. Ich kann nicht mehr.
Gute Nacht, Christina.
Ciao.
Gute Nacht. Ciao.